bei den Trachten ist das genauso, wenn ich heute die Trachtenvereine anschaue, ich weiß ganz genau, der eine kommt aus Oberstdorf, der andere kommt aus Hindelang. Und so ist es beim Häs auch, wenn man nach Österreich geht, bei den Percht und Krampussen, du siehst die, du weißt genau, zu welcher Gruppe der gehört. Die sehen alle irgendwo, der Stil ist gleich und so haben wir das bei uns auch haben wollen. Also bei uns sind eigentlich alle relativ wuchtig mit viel Fell. Das ist so unser Stil und den hat man halt irgendwann mal so festgelegt und hat dann gesagt, so wollen wir es haben und so tragen wir es weiter. In der heutigen Zeit legt man ja immer mehr Wert auf Digitales heutzutage, solche Sachen wie dieses Brauchtum, wo einfach nichts mit Digitalem zu tun hat, einfach nur das uralte Brauchtum weiter zum Tragen in die Zukunft, möglichst unverändert.
Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute sprechen wir über ein uraltes Brauchtum, das Klausentreiben. Mit viel Lärm, wuchtigen Kostümen und wenig Zimperlichkeit beginnt damit die dunkle Jahreszeit im Allgäu. Der Brauch ist für manche furchteinflößend, für andere einfach faszinierend und er gehört fest zur regionalen Kultur. In dieser Folge sprechen wir mit Matthias Hecht. Er war 27 Jahre lang in Sonthofen Vorstand des ältesten Klausenvereins der Alpen und übergibt dieses Amt gerade an die nächste Generation. Er erzählt, wie der Verein das jahrhundertealte Treiben organisiert, Tradition bewahrt und gleichzeitig für alle zugänglich macht. Viel Freude mit dem Gespräch. Matthias Hecht, gerade noch Vorstand vom Klausenverein Sonthofen.
Für diese Saison bin ich noch und dann ab 31. Dezember war es das dann für mich.
Wie geht's dir damit?
Ja, schon schwer. Ich war jetzt natürlich auch da 25 Jahre in der Vorstandschaft und das jetzt dann gar nicht mehr oder zumindest bloß von außen zu betrachten, wird schon noch eine Umstellung für mich, ja.
Könntest du dir ein Leben ohne vorstellen, so ohne vielleicht sogar ohne das ganze Brauchtum?
Also die Zeit wird definitiv kommen, dass ich ohne das Brauchtum leben werden muss, weil man wird ja auch älter, aber aktuell ist es noch nicht so weit. Also ich werde mich noch engagieren, aber nicht mehr in der Forschungschaft. Aber der Tag, ich glaube, das kann sich von alleine, man kann sich alleine davon entfernen, ein bisschen so langsam abgewöhnen.
Aber es war ein wichtiger Teil von deinem Leben.
Es hat mich tatsächlich mein ganzes Leben begleitet, weil meine Familie, meine Tanten, meine Onkels, meine Eltern, alle in dem Verein immer schon mit dabei waren. Ich bin damit aufgewachsen. Meine Brüder, meine Schwester, meine Kinder selber, die wachsen da eigentlich rein direkt. Und ja, es ist eigentlich das ganze Jahr, es gibt eigentlich nie einen Monat, wo man nicht über dieses Thema redet wo man nichts damit zu tun hat. Also das zieht sich bei uns über das ganze Jahr. Für viele gibt's Klausentreiben und Bärbletreiben nur an den drei Tagen, aber für uns lebt es eigentlich das ganze Jahr mit Organisation und Vorbereitungen und Planungen. Und ja, man lebt eigentlich da, es gibt nichts ohne. Ich habe meine Frau da kennengelernt, ich habe meinen besten Freund da kennengelernt, ja, meine ganze Familie ist da tätig.
Was reizt dich an dem Brauchtum so sehr?
Also früher war das tatsächlich, ich fand das immer interessant, wenn die Klausen damals, wo ich so ein kleiner Junge war, da das angeschaut habe, wenn die riesigen Kerlen, die riesigen Gestalten da durch die Stadt gerannt sind, das hat mir immer irgendwie, hat mir das im Bauch gekribbelt und Angst hatte ich nie. Gut, vielleicht das kleine Mal, aber dann, man hat Respekt. Und was für mich dann in den Jahren drauf gefolgt ist, war einfach, du willst es dann weitertragen. Du willst es einfach beleben und weitertragen in die Zukunft, dass einfach die Nachwelt da auch noch was davon hat. So war das bei mir.
Hattest du keine Angst, weil du einfach ein unerschrockener kleiner Kerl warst oder weil es tatsächlich im Allgäu nie so war, dass du Angst hättest haben müssen?
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich, kommt daher, weil wir da einfach als Kinder schon eingewachsen sind. Also ich sehe das ja heute oft bei den Kindern, bei den Eltern, wenn die sagen, ja, die Klausen kommen, die wissen die Kinder nicht, was da drunter steckt. Aber wir wussten das immer. Wir wussten von klein auf, was da dahinter steckt, dass da Menschen drunter sind. Deswegen war das für uns eigentlich weniger schlimm, sage ich mal. Wobei die ich finde das ja toll, wenn ich selber heute in dem Häs stecke und vor den Kindern stehe und du siehst, wie sie einfach in ihre Augen, das gibt dir irgendwas da, das kann ich gar nicht beschreiben. Ich finde es einfach Wahnsinn halt.
Jetzt hast du vorher schon gesagt, das kann man auch nicht ewig machen. Ich nehme mal an, dass es da auch um das Gewicht vom Häs geht, dass man das einfach irgendwann nicht mehr tragen kann, oder?
Ja, genau. Also wir haben so ein Häs, das wiegt also, wenn es trocken bleibt, ich sage, am ersten Tag hat es mal zwischen 35 und 40 Kilo. Da kommt noch die Schelle dazu mit gute 15 Kilo dabei. Und dann sollst du ja noch, du kriegst ja auch da wenig Luft durch diese kleinen Öffnungen. Und du sollst noch ein bisschen rennen dazu. Und irgendwann geht es einfach nicht mehr. Ich bin natürlich, oh, jetzt nicht der Schlankeste, das ist auch so ein Problem. Und ja, man wird älter. Das geht dann einfach nicht mehr. Das körperlich schaffst du das dann irgendwann nicht mehr, dann ist besser, du lässt es dann sein oder lässt es ruhiger angehen. Wir haben natürlich Jungs, die sind topfit, die rennen sich da 2 Stunden lang an dem Abend die Seele aus dem Hals, aber das geht bei mir nicht mehr. Also,
das heißt, das Light-White-Phänomen, das jetzt im Bergsport so Einzug gehalten hat, das ist bei euch noch nicht angekommen?
Nein, das ist bei uns noch nicht angekommen.
Gibt es schon irgendwie Überlegungen, wie man irgendwie was vielleicht ein bisschen einsparen könnte?
Wir versuchen, dass die Jungs, die frisch anfangen, mit kleinen Schellen anfangen, also diese White-Schellen, sage ich mal, wo das Vieh auch den ganzen Sommer überträgt, die sind deutlich leichter, die wiegen halt irgendwo 1 Kilo, 1,5, dass die Jungs einfach da starten und dann eher die, wo dann auch körperlich ein bisschen, sag ich mal, vielleicht nicht mehr so die Ausdauer haben, dass die dann eher die großen Schellen tragen. Dass einfach auch die Jungen ein bisschen sprinten können, ein bisschen laufen können und so haben wir eigentlich ganz gut im Griff gekriegt. Mittlerweile ist es auch ein bisschen eher ein Trend wieder geworden, dass wir ein bisschen leichteres Häs bauen. Das ist natürlich auch, wir können das Häs ja mit Schaffell bauen, mit Ziegenfell, mit allem Möglichen. Und da ist es halt auch, das Ziegenfell ist deutlich leichter als wie ein Schaffell. Kommt allerdings nicht dann so groß raus dann. Die wirken deutlich schmächtiger mit dem Ziegenfellen.
Wie ist das mit dem Häs? Erzähl mal ein bisschen dazu. Das klingt so, dass man es einfach neu bauen kann. Oder wird das schon auch weitergegeben, zum Beispiel an die nächste Generation immer?
Also ich würde meins tatsächlich nicht gern weitergeben. Ich habe das jetzt 25 Jahre und also das stinkt furchtbar. Das kann man sich ja vorstellen. Man schwitzt ja da unendlich da drin und man kann es reinigen. Ich habe es auch reinigen lassen, aber das wird irgendwann, wenn das so alt wird, das ist einfach nicht mehr angenehm. Und deswegen, und es ist auch kaputt, muss ich sagen. Das Leder gibt irgendwann auf, da ist besser. Und die Helme, da sind ja Motorradhelme drunter, die lassen sich natürlich nicht so gut reinigen. Da ist schon, oh, also ich selber würde es jetzt ekelhaft finden, von einem anderen einen Helm anzuziehen, das muss ich nicht, also das brauche ich nicht. Also ich gebe es nicht weiter, meins wird definitiv in den Sperrmüll wandern, irgendwann mal. Manche verkaufen es natürlich, ist auch kein Problem, also das haben wir auch mehr. Manches Häs wird weiterverkauft, ist ja auch viel Geld wert mittlerweile. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn es gut im Zustand ist, kann man das durchaus weitertragen. Also, aber nicht meins.
Wie viel kostet so ein Häs?
Mittlerweile muss man, die Preise sind ja überall teurer geworden. Ich sag mal, für so ein Klausenfell, wenn man es selber macht, muss man so ungefähr, ich würde sagen, an Fell so 500 Euro hinlegen. Dann muss man es aber selber noch nähen. Einige von uns lassen es machen. Das kann man in Österreich, gibt es eine Gerberei. Die macht auch dieses Häs, da kann man dann aber schon mal 1.300, 400, 500 Euro hinlegen. Und dann kommt natürlich noch die Schelle oben drauf, die mittlerweile auch, ich sag so eine mittelmäßige Schelle, bei 500, 600 Euro sind wir da auch dabei. Ja, wollen und auch die Jungs sind ja dann, auch, die dürfen mit 16 bei uns mitmachen. Und die 16-Jährigen ist natürlich, also ich war in dem Alter immer knapp bei Gas. Deswegen, ja, man muss da schon Bock drauf haben und um das Geld da zu investieren für diese 2 Tage im Jahr.
Ja, ich war bei euch auf der Website und habe auch schon gesehen, dass es eine Häs-Regelung gibt. Es gibt ganz klare, also sehr klare Vorschriften, wie das auszusehen hat und wie auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch eher eine Entwicklung, die es erst jetzt gibt.
Ja, die gibt's. Das haben wir vor einigen Jahren mal aufgestellt. Da ist es ja so, wir sind ja da in der Innenstadt zugange an unsere Treiben. Nicht abgesperrten Bereich, aber begrenzter Bereich. In dieser Begrenzung sind wir versichert, haftpflichtversichert, für Schäden an, sag mal, Klamotten von den Zuschauern, vielleicht Kameras, was halt so kaputt gehen kann, wenn es doch ein bisschen rauer zugeht. Und da gibt die Versicherung klar vor, so und so dürfen die Hörner sein, nicht nach unten stehen. Hirschhörner sind bei uns raus, ganz raus. Also wir haben keine Hirschhörner, wir haben eigentlich nur Kuhhörner drauf, Ziegenböcke, wo eigentlich eine Spitze dran ist. Und natürlich da gab es ja dann irgendwann, es fing an mit, ja, wir machen nur noch Kuhhörner. Irgendwann kamen dann Leute an mit Kuhhörnern, die einfach einen Meter lang waren. Das war dann halt auch wieder, gut, dann hat man da wieder eine Lösung finden müssen. Wie kann man das möglichst begrenzen, dass man sagt, ja, ich meine, es gibt Jungs, die sind 1,60 Meter und es gibt Jungs, die sind 2 Meter. Dass der mit 2 Metern was Längeres haben kann, ist okay. Und da haben wir dann uns überlegt, dass wir das proportional gestalten, dass wir das von der Nasenspitze bis zum Bauchnabel im Radius einmal rum. So, das war unsere eigene Idee. Die Vorgaben mit dem Fell kamen daher, früher hat man da nicht so viel Wert drauf gelegt, man hat da ein bisschen Fell an die Hosen dran genäht. Es hat dann irgendwo mal, beim einen hat die Arbeitshose rausgeschaut, beim anderen hat das Hemd rausgeschaut. Das wollten wir irgendwann nicht mehr, wir wollten, dass das ordentlich aussieht und dann hieß es, gut, jetzt legen wir das fest, dass das einfach von Kopf bis Fuß komplett bedeckt sein muss. So sind unsere Vorgaben da gewesen. Und man muss dazu sagen, es ist wie beim Trachtenverein. Jeder Verein unterscheidet sich vom Aussehen oder wie gesagt, bei den Trachten ist das genauso. Wenn ich heute die Trachtenvereine anschaue, ich weiß ganz genau, der eine kommt aus Oberstdorf, der andere kommt aus Hindelang. Und so ist es beim HSV, wenn man nach Österreich geht, bei den Percht und Krampussen, du siehst die, du weißt genau, zu welcher Gruppe der gehört. Die sehen alle irgendwo, der Stil ist gleich und so haben wir das bei uns auch haben wollen. Also bei uns sind eigentlich alle relativ wuchtig mit viel Fell. Das ist so unser Stil und den hat man halt irgendwann mal so festgelegt und hat dann gesagt, so wollen wir es haben und so tragen wir es weiter.
Gab es da auch Gegenwehr? Ich meine, das hast du ja wahrscheinlich dann, du als Vorstand da auch mit verantwortet natürlich.
Und also wir hatten einige, die es nicht ganz verstehen wollten. Gerade jetzt, was die Hörner angeht, die wollten lange Hörner, die wollten in Richtung Perchten. Es gab welche, die hatten Masken, die sahen aus wie die Perchten mit Gesichtszügen und davon wollten wir uns klar abgrenzen. Wir wollen klar sagen, wir sind keine Perchten, wir sind keine Krampusse, wir sind Klausen und Klausen haben keine Gesichtszüge. Deswegen hat man da auch, wie gesagt, die eine oder andere Diskussion dann auch geführt. Auch mal vielleicht sogar eine Maske oder einen Helm verboten, wo man gesagt hat, nee, so nicht. Aber im Großen und Ganzen, sie wissen, wo sie sich, das war natürlich am Anfang der Umstellung. Mittlerweile, die Jungs, wenn neu dazukommen, die wissen genau, was wir wollen, was wir haben. Jetzt gibt's die Probleme nicht mehr, die gab's, was es früher gab.
Mhm. Noch ein letzter Punkt zu den Regelungen. Es gibt auch Regelungen für die Route. Wie kam es dazu?
Da ist genauso. Ich meine, jeder Rutenhieb ist ja eine Körperverletzung sozusagen, wird aber im Zusammenhang mit dem Brauchtum geduldet. Also wenn die zur Anzeige gebracht werden, läuft es zumindest meistens ins Leere. Dann muss man da natürlich auch irgendwo eine Regel finden, dass es zwar eine Route bleibt, aber nicht ausufert. Und deswegen haben wir dann auch festgelegt, das haben wir ja selber festgelegt, wir nehmen nur dünne Weidenstecken, die so ein paar Millimeter dick sind, die sich eigentlich um den Fuß biegen, weil die weich sind und nachgeben und keine, ich sag mal, Besenstiele oder so ein Zeug. Und früher war es dann so, die haben noch Ketten mit drin gehabt und lauter so Zeug. Also das war richtig schmerzhaft. Unsere Routen, wir sind auch schmerzhaft. Die Dinger, die ziehen richtig, die hinterlassen auch anständige Striemen, aber du kannst keinem damit den Knochen brechen. Sagen wir es mal so.
Gut. Lass uns mal eine Rolle rückwärts machen und zwar eigentlich zur Hauptfrage kommen. Worum geht's denn eigentlich bei diesem Brauchtum?
Also man muss das unterscheiden. Wir sind ja, bei uns sind ja die Bärbele und die Klausen. Das sind zweierlei Brauchtümer. Nur durch den, sage ich mal, einen Datumszufall treffen die aufeinander. Bei dem Bärbele ist es eigentlich so, da gab es die Heilige, das ist zurückzuführen auf die Heilige St. Barbara, die wurde damals von ihrem Vater der Hexerei angeklagt, von ihrem eigenen Vater, der sie dann auch misshandelt hat und sie dann letztendlich auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen hat. Und sie ist dann wieder auferstanden, um sich dann zu rächen an den Bösewichten, mehr oder weniger. Und bei den Klausen ist es tatsächlich ein bisschen anders. Der Brauch geht bis ins 12. Jahrhundert zurück, hat so einen keltischen Ursprung. Da war es tatsächlich so, die Menschen damals die Menschen hatten in der Dunkelheit Angst vor diesen Dämonen und vor der Dunkelheit hauptsächlich. Und man hat dann sich verkleidet und um möglichst noch böser und schrecklicher auszusehen wie die Dämonen selbst und mit dem Krach die Dämonen wieder zu verjagen. Das Ganze haben damals alles nur ledige Jungs gemacht, weil die keine Familie zu beschützen hatten. Die konnten nachts vor die Tür gehen. Die Verheirateten sind daheim geblieben und haben auf die Familie aufgepasst. Dazu eben diese ledigen Regeln, die es noch gibt. Und wie gesagt, es ging natürlich da durch in der Dunkelheit möglichst schrecklich auszusehen, dass die Dämonen selber Angst bekommen und sie davonlaufen und Haus und Hab und Gut in Ruhe lassen. Mhm. Genau, so.
Wurde das einfach immer durchgezogen oder gab es da irgendwie auch mal eine Zeit, wo das gar nicht mehr so gewollt war?
Wie lange es tatsächlich jetzt in Sonthofen stattfindet, können wir gar nicht genau sagen. Also es wurde zu Kriegszeiten unterbrochen, also zu den Weltkriegszeiten wurde es unterbrochen. Seitdem wissen wir, dass es durchgehend in Sonthofen immer wieder Klausen gab, auch in den Dörfern, aber unorganisiert, ohne Vereine. Also das waren die Jungs, die sich selber in der Nachbarschaft zusammengesetzt haben und das Ganze gemacht haben. Und es ist dann in den 70er Jahren dann ausgeartet. Die Jungs haben übertrieben damals, gerade was die Routen hier anging, die Sauferei anging. Und der damalige Bürgermeister hat dem dann einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, entweder ihr findet jetzt eine Lösung, dass ihr euch vernünftig organisiert oder wir verbieten euch das. Und durch das hat sich dann unser Verein auch zu einem EV gegründet damals. 1976 war das.
Also genau 50 Jahre, naja, nächstes Jahr 50 Jahre her.
Genau.
Wird es gefeiert?
Wir werden nächstes Jahr dann für das 50-jährige Jubiläum einen Umzug veranstalten, wo wir dann verschiedene österreichische Gruppen, Perchten, Krampusse einladen und mit anschließender Open-Air-Party auf dem Marktanger.
Jetzt abgesehen von den 3 Tagen im Dezember, werdet ihr noch sonst auch noch aktiv im Laufe des Jahres? Kann man euch sonst noch irgendwie sehen?
Wir sind nur von November, ich sag mal so von Ende November, das sind diese ganzen Perchten- und Krampus-Umzüge im südlichen Alpenraum, sag ich mal, also Österreich, Schweiz, Deutschland, da sind diese ganzen Umzüge, da gehen wir gelegentlich hin. Und dann endet es bei uns eigentlich am Sonntag nach dem Klausentreiben mit dem Ballonstart. Da steigt er dann bei uns in Sonthofen, gibt es nur in Sonthofen den Ballonstart, da steigt der Nikolaus in den Ballon und fliegt in den Himmel hoch. Und da ist bei uns die Saison beendet und dann sind wir eigentlich auch raus. Also man wird uns nicht beim Fasching sehen oder sonst wo. Wir gehen nur auf diese Brauchtumsveranstaltungen, was rein für das veranstaltet werden, ja.
Was ist dein Argument für junge Leute oder vielleicht auch für Ältere, da mitzumachen?
Ich finde, das Wichtigste ist, sowas darf nicht aussterben. Und in der heutigen Zeit legt man ja immer mehr Wert auf Digitales heutzutage, solche Sachen wie dieses Brauchtum, wo einfach nichts mit Digitalem zu tun hat, einfach nur das uralte Brauchtum weiter zum Tragen in die Zukunft, möglichst unverändert. Man kann es, die Zeit steht nicht still, die Zeiten verändern sich, das Brauchtum, der Grund bleibt der gleiche. Ich sag, man muss immer ein bisschen einen Mittelweg finden, um das so weiterzutragen, dass es in 100 Jahren immer noch so ist. Man muss vielleicht ab und zu ein paar Kompromisse eingehen, aber ich denke, da soll es so sein, dass man keinen Kompromiss eingeht. Und das ist schwierig, das für die Zukunft so weiterzutragen. Deswegen kann ich bloß jeden motivieren, der da Bock drauf hat, einfach das weiterzutragen, 10 Jahre, bis die nächsten kommen. Ich habe so lange weitertragen, bis mein eigener Sohn mitmachen kann. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Die nächsten 20 Jahre sind gesegnet.
Aber das stelle ich mir ehrlich gesagt auch als etwas schmalen Grat vor. Ich meine, ihr habt ja auch eine Veränderung jetzt eingebracht in deiner Zeit, so mit diesen ganzen Regelungen und so. Ihr müsst natürlich wahrscheinlich auch den Rechten nachkommen und der ganzen Bürokratie, die immer mehr wird.
Genau.
Das ist auch eine Art von Veränderung. Und da aber das irgendwie so zu kanalisieren, dass ja eine nötige Veränderung stattfindet und vielleicht manchmal ist ja auch ein Schritt nach vorne auch nicht schlecht.
Genau, ja. Also ich sehe das selber. Also wir haben natürlich, wir müssen Kompromisse finden. Das wird immer so sein. Das wird in der Zukunft wahrscheinlich noch schwieriger, denke ich mal. Aber ich sage mal so, der Grundsatz sollte halt bleiben. Ich denke mal, das Aussehen wird sich nicht stark verändern. Das sollte so bleiben, wie es ist. Und auch, da gehört ja natürlich auch die Schelle dazu. Der Krach gehört dazu. Die Nacht gehört dazu. Bis in den Tag, also bis in die Morgen, ins Morgengrauen. Das sind die Sachen. Das sind die Grundsätze. Die müssen bleiben. Und das ist wichtig, dass da einfach Leute sich finden, die auch genau diesen Sinn verstanden haben, um was es geht und das so weiterzutragen. Wir haben ganz viele, wir sind über 600 Mitglieder, aber da sind ganz viele dabei, die nicht den Sinn nicht verstanden haben, das weiterzutragen. Die leben das Brauchtum, die üben das aus, aber die legen keinen Wert darauf, dass es weitergeht. Die haben das Augenmerk nicht auf das gelegt und das ist bei mir anders. Ich habe mein Augenmerk darauf gelegt, dass das weiterlebt einfach für die Zukunft.
Hast du ein Bauchgefühl, ob das weiterleben kann in der nächsten Zeit oder wird es immer unwichtiger für die allermeisten?
Ich hab tatsächlich die letzten Jahre, es gibt ja immer wieder diese Diskussionen, Anwohner beschweren sich wegen Lärm, Besucher beschweren sich, weil sie eine Route abbekommen haben. Aber wir haben es immer wieder hinkriegt, zum sagen, ja, Mai, es ist dieses Brauchtum. Wenn ihr das nicht ertragen könnt, dann dürft ihr da nicht hinkommen zu der Veranstaltung. Steht ja jedem frei. Also es wird ja, jeder hat selber die Verantwortung, dahin zu gehen oder nicht. Ich denke, es wird schwierig, aber nicht unmöglich. Und die neue Vorstandschaft, die kämpfen schon länger mit mir. Also die wissen genau, wie schwer das ist. Und ich denke, also es wird eine Zukunft geben auf jeden Fall. Und ich denke auch nicht, dass es so schnell ausstirbt. Das wird es nicht sein. Nur denke ich, ist das immer sehr viel Anstrengung, mit sehr viel Anstrengung verbunden.
Mhm. Aber habt ihr einen Zuwachs bei euren Mitgliedern?
Wir haben die letzten Jahre extremen Zuwachs. Seit der Corona-Pause haben wir extremen Zuwachs bekommen. Dieses Jahr haben wir 90 neue Mitglieder bei uns begrüßen dürfen. Das war der Wahnsinn mittlerweile. Wir sind jetzt 670 Mitglieder. Wir sind die letzten 5 Jahre um 200 Mitglieder angestiegen. Also dauerhaft Mitglieder. Also das ist ein Wahnsinn in der heutigen Zeit. Das haben viele Vereine, träumen da davon, so einen Zuwachs zu haben.
Aber das heißt, sind das nur Mitglieder, die einfach auch zahlen oder dieses Brauchtum einfach irgendwie ein bisschen unterstützen, oder sind die dann wirklich auch aktiv dabei?
Ich sag mal, es wiegt sich gerade so, bei den Männern ist es eher so, die Männer sind eher länger Mitglieder, machen länger mit. Die Frauen sind immer so 2 Jahre, 3 Jahre, dann sind die Mädels meistens schon wieder raus. Klar, Schwangerschaft und, was halt kommt. Und bei den Jungs ist es aber eher dann länger, die sind dann länger Mitglied. Aktuell ist es so, dass von den 670 natürlich nicht alle aktiv mitmachen, aber die Hälfte sind aktive Mitglieder. Die anderen zahlen alle den aktiven Mitgliedsbeitrag, können jederzeit wieder mitmachen. Also bei uns ist es so, entweder du zahlst einen passiven Beitrag, der ist deutlich niedriger, aber wir haben die meisten sind aktive Mitglieder, die jederzeit wieder einsteigen könnten.
Das heißt aber, die müssen sich schon anmelden.
Aktive Mitglieder, die Mitglied im Verein sind, nicht neu, sondern sage jetzt mal mindestens 2-jährig, die können einfach am 5. Dezember, die wissen alle, wir haben WhatsApp-Gruppen, wir haben Facebook, Instagram, die können an unseren Tagen, wo wir starten, wir sind da immer ab 17.30 Uhr da, der Tag steht seit 20 Jahren, die Uhrzeit, da können die kommen und heute sagen, so, ich bin heute dabei. Läuft auch so. Also die neuen Mitglieder müssen alle bei der ersten Jahreshauptversammlung da sein, weil die da erklärt kriegen unsere Regeln und mir das denen auch in Anschauungsmaterial verdeutlichen, wie es auszusehen hat. Und wer der dann einmal dabei war und weiß, wie der Hase läuft, der kann dann, muss nicht zwingend zur Jahreshauptversammlung kommen, sondern kann dann. Und so haben wir auch, wir haben Mitglieder, die sind 10, 15 Jahre Mitglied, sind 5 Jahre ausgesetzt und entscheiden sich dann spontan, doch, jetzt komme ich dann heute einen Tag und mache dann mit. Also das ist bei uns sehr spontan machbar.
Ja, aber es gibt jetzt keine weiteren Auswahlkriterien, ob man jetzt aufgenommen wird oder nicht.
Ich muss das sagen, das hat sich bei uns in Zorndorfen, wir mussten da natürlich auch das ein kleines bisschen anpassen. In den Dörfern ist es ja heute noch so, in gewissen Dörfern ist es so, du musst aus dem Dorf sein, aus diesem Dorf. Es gibt Dörfer, da musst du in 2. Generation aus diesem Dorf sein. Du musst 16 mindestens sein und ledig, mit deutschem Ausweis. So ist es in den Dörfern, klar geregelt. Bei uns ist es so, wir haben da irgendwann gesagt, wir können nicht, weil wir eine Stadt sind, wir müssen das ein bisschen lockern. Bei uns müssen sie zwar auch noch einen deutschen Pass haben, aber wenn sie natürlich jetzt aus Kempten kommen, dürfen die bei uns auch Mitglied werden und mitlaufen. Also das, wir haben das ein bisschen lockern müssen. Also ich sag mal so, wir integrieren alle. Wir haben von allen Nationalitäten Jungs und Mädels mit dabei. Aber wir haben halt damals gesagt, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Brauchtum in die Zukunft bringen. Der deutsche Pass muss sein. Das haben wir noch lassen. Und auf den Dörfern ist es so, mit Migrationshintergrund geht gar nichts. So hat sich das da eingebürgert.
Ja, genau. Jetzt wollte ich noch ganz kurz auf deine Aufgabe zu sprechen kommen, die du jetzt auf jeden Fall bisher hattest. Also jetzt muss ich ganz kurz off-mic, also ganz kurz fragen, du bist Oberklaus und du bist Vorstand.
Nein, ich bin Vorstand.
Du bist nur, okay.
Also bei uns ist es ja so, das habe ich ja vorhin gesagt, du musst ledig sein. Ja. Ich bin ja verheiratet, deswegen bin ich nur Vorstand. Ich mache die leitende Position. Ja. Alle, die an der Front aktiv sind, sind ledig.
Ja.
Also mein kleinerer Bruder, der ist jetzt noch Oberklaus gewesen, ist es noch dieses Jahr. Der ist ledig, der ist Oberklaus. Ich war Oberklaus zu meiner Zeit als Lediger noch und an dem Tag, wo ich geheiratet habe, ist dieses Amt für mich gestrichen gewesen.
Okay. Du bist Vorstand, da können sich wahrscheinlich die meisten vorstellen, was da dazu gehört. Die meisten haben irgendeinen Kontakt zu einem Verein, aber was bedeutet eigentlich das Amt des Oberklauses?
Also die drei Jungs, wir sind bei uns drei. Normal auf den Dörfern, wo die Häufen kleiner sind, ist es meistens einer, ein Führer, ein Anführer. Wir haben drei, weil wir natürlich so viele sind. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen es auf mehrere Schultern verteilen. Die Jungs sind eigentlich dafür da, den Haufen, sage ich mal, durch die Nacht zu begleiten und das Ganze so ein bisschen in die Richtung bringen. Also unsere Treiben beginnt um 19 Uhr bis 21 Uhr. Dann geht ja das los von Haus zu Haus, machen die Dämonen aus den Häusern zu vertreiben mit Krach und mit Lärm. Und da laufen die praktisch voran, schauen, dass alle mitkommen, dass wir da wieder, dass die schellen, dass keiner aus der Reihe tanzt. Wenn irgendwelche Streitereien, Ärgernisse sind, sind die Jungs vor Ort und versuchen, das zu klären. Wir haben unwahrscheinlich viel Hausbesuche mittlerweile. Wir haben Sportveranstaltungen vom Turnverein, wo wir eingeladen sind, wo unsere Klausen hin müssen. Haben wir denn nur Weihnachtsmärkte, wo wir uns mal sehen lassen. Das organisieren alles die Oberklausen. Die organisieren sich die Jungs für den Tag, ziehen dann diese Aktionen durch. Und genau, das ist bei den Mädels genauso. Da haben wir auch drei. Und so sind die dann für die Nacht zuständig, bis zum Morgengrauen.
Wenn jetzt jemand, der entweder hier wohnt oder hier auch zu Besuch ist, Kontakt zu euch, also euch mal sehen will, wann kommt der am besten? Wohin?
Also das Bärbeletreiben startet am 4.12. um 19 Uhr in der Innenstadt, in der Fußgängerzone. Das Klausentreiben ist am 5. und am 6. Dezember, auch jeweils in der Fußgängerzone, selbe Uhrzeit, 19 bis 21 Uhr. Und ein letztes Mal kann man uns dann tatsächlich noch sehen am Wallonstadt in Sonthofen. Der findet dieses Jahr am 7. Dezember statt, gleich einen Tag danach. Da kann man uns dann auch noch mal sehen. Nach dieser Veranstaltung verschwinden wir dann im Wald und dann war es das für dieses Jahr.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die hat nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber die darf jeder beantworten, der hier im Bus sitzt. Und zwar, wenn du dir jetzt mal das Allgäu als Person vorstellst, das ist eine bisschen philosophische Frage, wie sieht diese Person für dich aus oder wie ist diese Person? Was macht die so, was kommt dir so in den Sinn?
Das ist, oh Gott. Ich verbinde es mit sehr viel Natur. Also ich verbinde das Allgäu mit viel Natur, mit Höhen und Tiefen. Wenn ich das, ja. Und Gemütlichkeit. Das sind so die ruhige, gemütlich, also die vielleicht nicht die Menschen an sich, aber die Natur, die Landschaft ist irgendwie beruhigend. Also. Ja, so würde ich das Allgäu farbenfroh. Ja, so würde ich das als Person dastehen, ja.
Matthias, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Kein Problem, vielen Dank.
Wenn euch Tradition interessiert, hört doch mal in die Folge mit Karl Milz vom Heimatbund Allgäu rein oder in die Folge mit dem Elbler Hubert Brunner, in der wir uns über das immaterielle Kulturerbe der Alpwirtschaft unterhalten. Alle Folgen findet ihr auf allgäu.de/podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne eine Bewertung oder noch besser einen Kommentar auf Spotify oder iTunes, damit der Podcast von anderen noch leichter gefunden wird. Vielen Dank fürs Zuhören und habt's gut!